Willkommen bei Free Talk, dem Podcast der Reise- und Freizeitmesse Free. Entdecke mit uns die neuesten Trends, tauche ein in inspirierende Geschichten und erhalte exklusive Einblicke in die Welt der Reise- und Freizeitbranche. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Free Talk, der Podcast zur Reise- und Freizeitmesse Free. Mein Name ist Felix Kirschenbauer, ich bin euer Gastgeber und begleite euch durch diese Folge. In der heutigen Episode begeben wir uns auf die Flüsse und Meere dieser Welt. Unser persönlicher Kapitän in den nächsten Minuten ist Bernhard von Nico Cruises. Hallo Bernhard.
Ja, hallo Felix. Schön, dass ich dabei sein kann.
Ja, schön, dass du Zeit hast. Jetzt brauche ich von dir mal eine ehrliche Antwort gleich zum Einstieg. Hast du jemals in deinem Leben eine Folge Traumschiff gesehen oder widerspricht sowas deinem Berufsethos?
Muss ich ehrlich sein, ich habe es tatsächlich noch nie gesehen, aber das hat nichts mit dem Beruf zu tun, sondern weil ich ganz selten Serien anschaue.
Okay. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, das hat mit dem echten Leben auf dem Schiff nichts zu tun. Also ich habe einen Nachbarn, der ist bei der Polizei, der hat noch nie einen Tatort angeschaut, weil er gesagt hat, das eine hat mit dem anderen auch gar nichts zu tun. Aber genau, bei dir liegt es einfach daran, dass du keine Serien schaust. Wir gehen ja nicht heute darauf ein, was du privat am Fernseher so laufen hast, sondern es geht ja um dich und vor allem auch um Nico Cruises. Vielleicht möchtest du dich und Nico Cruises mal kurz vorstellen.
Ja, also Nico Cruises ist ein Unternehmen, das seit über 30 Jahren existiert, mit dem Sitz in Stuttgart. Und wir haben ja von diesen über 30 Jahren die meiste Zeit in Anführungsstrichen nur Flussschiffe gehabt. Mhm. Das fing mal ganz klein an, vor ganz langer Zeit mit Moskau, St. Petersburg und mit Reisen auf der Donau. Und seit einigen Jahren haben wir eben auch Hochseeschiffe, unter anderem eben ein sehr kleines Hochseeschiff, Vasco da Gama. Wir zischen das so ein bisschen, portugiesisch Vasco da Gama. Ein Hochseeschiff mit nur 1000 Passagieren.
Wie lange bist du denn schon selbst dabei oder auch in der Branche überhaupt?
Also in der Branche bin ich schon seit Ende der 80er Jahre und bei Nico Cruises bin ich jetzt inzwischen seit über 19 Jahre, ja.
Wow, also Respekt, 19 Jahre dabei. Ist dann schon, kann man sagen, Traumberuf, nehme ich mal an, weil sonst wäre es nicht so lange dabei. Aber wie bist du damals da gelandet eigentlich?
Ach, ich bin ganz klassischer Reiseverkehrskaufmann, so nennt man das. Ja. Und habe die Ausbildung gemacht, habe dann ja lange Jahre im Business Travel gearbeitet und irgendwann hat es mich in die Touristik zurückgezogen. Dann habe ich irgendwann mal diese Anzeige von damals noch Nico Tours gesehen und so bin ich dazugekommen und bin einfach dabei geblieben. Und ich habe diesen Beruf eigentlich, weil ich diese Affinität zum Reisen auf dem Wasser, egal ob Fluss oder Hochsee, schon immer habe und ich genieße es immer noch, auf dem Fluss unterwegs zu sein.
Wunderbar. Also wenn du schon fast 20 Jahre dabei bist, da gibt es doch bestimmt irgendeine Reise oder eine Erinnerung, die auch nach so langer Zeit immer noch im Gedächtnis bleibt, oder? Wahrscheinlich mehrere.
Es gibt sehr, sehr viele, weil in so einer langen Zeit einfach sehr viel passiert. Für mich, ich war jetzt erst in den letzten paar Wochen wieder zweimal auf der Donau unterwegs und es fasziniert mich nach wie vor, aus Passau, aus dem Hafen rauszufahren und dann in den Städten mittendrin zu liegen. Wir haben heutzutage einen Slogan, der trifft sowohl für die Hochsee als auch für den Fluss zu. Das ist Time to Discover, Zeit zum Entdecken. Und Slow Cruising, Neuhochdeutsch, langsam reisen. Ja. Aber für mich gibt es einen Slogan, den ich in der Vergangenheit gern verwendet habe oder auch das mein Slogan von uns war, der heißt Luxus der Langsamkeit. Und mein Beispiel ist einfach, wenn ich von Passau nach Wien mit dem Auto fahre, brauche ich 3,5 Stunden. Ja. Wenn ich mit dem Flussschiff fahre, brauche ich 20 Stunden. Und man erlebt es eigentlich auf jeder Reise. Die Leute kommen in Passau an, wuseln rum, machen, tun, schauen, wo ist das Restaurant, wo ist meine Kabine, wo ist mein Koffer. Und am zweiten Tag fahren wir so mit Radlfahrergeschwindigkeit den Fluss entlang und die Leute sitzen auf dem Sonnendeck und schauen sich das an. Und das ist für mich die generelle Faszination an dieser Art des Reisens. Und wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, mit unserem Hochseeschiff haben wir dieses Gehen eigentlich übernommen. Weil unsere Fahrpläne sehr entspannt sind und eben kleinere Häfen anfahren, die eben aufgrund der Größe dieses Schiffs möglich sind. Und insofern haben wir dieses Gen der Flusskreuzfahrt übertragen auch auf die Hochsee.
Aber es ist ja auch wunderbar, so diese Entschleunigung. Der Alltag ist ja eh schon, sag ich mal, bei vielen sehr, sehr stressig und sehr schnell. Dann ist ja dann gerade so eine Flusskreuzfahrt, wo man dann statt 3 Stunden 20 Stunden braucht, ja, das perfekte Gegenmittel eigentlich mal, um auch zu sich selbst zu kommen. Ne? Also das ist eigentlich schon so ein Rezept. Könnt ihr fast so in der Apotheke verschreiben lassen. Ne?
Absolut, absolut. Können wir mal versuchen, ja.
Jetzt hast du schon angesprochen, ihr seid auf der Donau unterwegs, aber habt auch Hochseeschiffe. Kann ich jetzt mit Nico Cruises also sämtliche großen Flüsse in Europa abklappern und sämtliche Ozeane auf der Welt? Also ihr seid eigentlich überall oder gibt es irgendwo Bereiche, wo ihr sagt, da könnten wir noch uns erweitern?
Ja gut, es gibt überall auf der Welt irgendwo noch einen Fluss, wo man es sicherlich noch fahren kann. Aber was wir mit unserer Flotte abdecken, sind auf jeden Fall mal alle klassischen Ziele. Das heißt, die Donau, den Rhein mit seinen Nebenflüssen, die Seine, die Rhone, der Rio Douro, sogar in Andalusien auf dem Guadalquivir fahren wir. Ich liebe dieses Wort.
Ja.
Wir haben eine kleine Yacht in der Küste Kroatiens, wo wir auch die dalmatinische Küste abfahren und den Charakter einer Flusskreuzfahrt mit langen Liegezeiten, tollen Ausflügen auch weiterführen. Wir sind auf der Elbe und Oder, sind auf dem Mississippi, auf dem Mekong, ja, auf dem Nil natürlich. Also das ist so der Flussbereich, den wir abdecken. Okay.
Also die Klassiker sind auf jeden Fall bei euch dabei und alles, was das Herz begehrt, wenn man auf dem Fluss gern unterwegs ist. Wie darf ich das bei euch an Bord so vorstellen? Also die Kabinen, klar, bei einem Flussschiff ist natürlich was anderes als bei einem Kreuzfahrtschiff oder einem Hochseeschiff. Aber bei euch ist ja auch noch das Thema Programm auf dem Schiff auch noch was Spezielles. Also kannst du da ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, also auf der einen Seite hat man natürlich die ganz normalen Prozesse mit Frühstück, mit serviertem Essen, Mittag- und Abendessen. Man hat auch immer, und das machen wir schon immer so, entlang der Route gibt es ja immer irgendwas zu sehen. Ob das jetzt Dürnstein ist oder irgendeine Ruine, wo Richard Löwenherz mal gelebt hat oder was auch immer. Und dann machen natürlich unsere Kreuzfahrtleiter Durchsagen, weil das auch dazugehört. Und dann gibt's im Regelfall sowas Tolles wie eine Crew-Show. Da war ich jetzt neulich an Bord und da hatten wir junge Kolleginnen aus Kirgisistan da, die dann einfach traditionelle Tänze und Gesänge dargeboten haben. Und natürlich macht man so Sachen wie Bingo oder Quiz-Shows und so weiter. Ja. Aber in erster Linie ist es auch das Reisen und mitten in der Stadt liegen, ja.
Jetzt hast du Essen schon kurz angesprochen. Küche ist ja ein großes Thema bei Nico Cruises. Da habt ihr auch eine prominente Besetzung.
Ja, wir konnten also jetzt vor einigen Wochen oder Monaten, muss man schon sagen, eine Kooperation mit Johann Laver in Szene setzen oder gründen letztendlich. Und er unterstützt uns bei der, wie ich finde, schon sowieso sehr, sehr guten Küche, die wir haben. Aber er hat einfach neue Ideen. Und das wenden wir sowohl auf dem Fluss als auch im Hochseebereich an. Und Herr Laver fährt auch auf der einen oder anderen Cruise mal mit. Also ein Sternekoch zum Anfassen auch. Ja,
ja, das ist natürlich ein tolles Erlebnis dann, ne, wenn man dann auch den Herrn großen Laver dabei hat. Du hast schon einige Ziele erwähnt und wo unterwegs seid. Wenn du dich jetzt für eine Top 3 entscheiden müsstest. Also was sind deine Top 3 Reisen? Ganz schön gemein eigentlich, ne? Aber manchmal muss man so ein bisschen fiese Fragen stellen. Ja, ja. Was sind so deine Top 3 Reisen?
Also eigentlich ist meine Top-Reise schon seit vielen Jahren die Tour von Paris in die Normandie. Ich mag diese Kombination, mitten in Paris mit Blick auf den Eiffelturm loszufahren über Rouen und dann an die Atlantikküste zu kommen mit Etretat, mit Honfleur, mit dieser Alabasterküste. Ja, das ist so mein großer Favorite. Ja. Dann gibt es eine Tour. Viele, wenn sie auf der Donau sind, sprechen von 8 Tagen, Passau, Budapest, Bratislava, Wien und zurück. Und die anderen sagen, ich möchte ins Delta fahren, was auch gut ist. Es gibt so Ziele, die hat man einfach auf seine To-Do-Liste. Ja, das ist Donau-Delta, das ist Nordkap. Capo da Rocca, westlichster Platz Europas. Für mich eine der spannendsten Routen, die wir anbieten, sind 12- und 15-tägige Touren auf der Donau, die bis zum Eisernen Tor oder kurz dahinter gehen, weil ich finde, die sind vom Fahrtrhythmus, von den Zeiten in den Städten eigentlich ideal, um die Komplexität dieses Donauraums von, sage ich mal, den Römern über die Osmanen, über die K&K-Monarchie bis nach heute einfach zu erleben. Also die Entwicklung der Kultur war immer entlang der Flüsse. Und wenn wir den Fluss bereisen, egal ob ich auf der Seine bin oder auf der Rhone oder auf der Donau oder auf dem Rhein, ich komme an den ältesten Städten der, sage ich mal, Region vorbei, meist von den Römern gegründet. Und das sind so spannende Touren. Und die dritte Antwort ist sicherlich der Rio Douro, weil er von Porto bis Barca d'Alva eine traumhafte Landschaft bietet. Ja.
Ihr seid jetzt neugierig auf die Free geworden? Alle Infos zur Reise- und Freizeitmesse findet ihr in den Shownotes und auf free-münchen.de. Es ist sehr spannend, dir zuzuhören. Also vor allem, ich habe den Aspekt gar nicht so immer gehabt, dass man natürlich, wie du gerade gesagt hast, auch diese historische Entwicklung oder halt auch einfach diesen Geschichtsunterricht, sage ich mal, noch mal ein bisschen miterleben kann. Ne? Das hatte ich, weil es geht halt auf so ein Flussschiff und dann fährt man halt dann von Passau nach Wien oder noch weiter. Aber dass man eigentlich dann, klar, oder auch am Rhein, man fährt dann irgendwelchen Burgen vorbei, ne? Aber dass man da dann nochmal, sage ich mal, so wirklich Geschichte nochmal erleben kann, ist eigentlich ein interessanter Aspekt, den ich jetzt so gar nicht mit Flusskreuzfahrten so in Verbindung gebracht hätte. Deswegen hat es jetzt schon mal bei mir schon mal Klick gemacht. So, hey, was gelernt heute schon mal wieder. Das finde ich mal sehr gut. Du hast vorhin schon, ich sage jetzt mal Vasco da Gama, Vasco da Gama hast du gesagt.
Genau.
Da geht ja jedes Jahr auf große Fahrt. Also das sind ja wirklich sehr Weltreise. Das sind, glaube ich, bis an die fast 200 Tage unterwegs, das Schiff. Wie plant man denn so eine Mammutreise? Also, viele Leute sind ja schon überfordert, wenn sie mal 3 Tage, sage ich mal, von München nach Wien sollen, ohne jetzt auch ohne Schiff, ja, nur mit dem Zug, sind ja schon überfordert, was packe ich ein? Ja? Aber also einmal so für den Passagier und einmal für die Crew. Also das ist ja fast, wenn man ausziehen würde und eine neue Wohnung einzieht, oder?
Ach, diese Frage hat jetzt ganz, ganz viele Aspekte. zum einen, warum dauert es so lange? Kommen wir wieder zum Anfang des Gesprächs. Ja. Wir sprechen von Slow Cruising und wir haben eine Schiffsgröße, die uns ermöglicht, einfach Häfen, Orte, Inseln anzufahren, die jetzt die Marktbegleiter mit den ganz großen Schiffen einfach technisch nicht anfahren können. Also, der andere Aspekt ist einfach, dass es für viele auch so ein Traum ist, einmal um die Welt zu reisen. Alle Kontinente, alle, sind wir wieder bei der Kultur, alle Gerüche, alle Sprachen, alle Kunstwerke anzuschauen. Das ist sicherlich ein zweiter Aspekt. Und weil du gesagt hast, was nimmt man da mit? Wir haben natürlich Wäscheservice und so weiter. Das größte Problem eigentlich bei einer Weltreise fängt so eine Woche vor Ende der Reise an. Ja? Weil die Leute haben große Kabinen, an die 20 Quadratmeter oder bei den Suiten sogar noch größer. Aber die kaufen dann ein. Ja, die kaufen in der Karibik eine Perlenkette, die kaufen in Peru eine Decke, die kaufen im Oman noch einen Teppich und in Australien Didgeridoo und so. Eine Woche vor Ende der Reise schauen die sich in ihrer Kabine um und stellen fest, ich habe ein Problem. Ja. Und dann fängt so eine kleine Tauschbörse an, tausche Didgeridoo gegen Kette. Und aber da wir ab und bis Hamburg fahren, ist es eigentlich gar nicht so schlecht, weil im schlimmsten Fall kann ich mir einen Container hinbestellen und und die Sachen abholen lassen.
Ja, das ist auch ein sehr interessanter Aspekt, wenn dann alle Panik kriegen, so, oh Gott, wohin damit? Ne? Also, weil man natürlich euphorisiert ist unterwegs, ne? Und dann, das muss ich unbedingt, ich komme hier nie wieder her, ne?
Genau.
Muss ich mitnehmen. Aber ich finde lustig, wie man versucht, so verzweifelt so ein Didgeridoo in so einen Koffer reinzunehmen.
Ja, genau. Was mache ich jetzt damit? Ja?
Sehr lustig. Jetzt hast schon gesagt, also klar, Weltreisen haben halt einfach diese Besonderheit, weil natürlich Leute sagen, okay, die verschiedenen Kulturen, ich kann mich auch komplett zu Hause neu einrichten mit einem Teppich und, und Sand trinken. Aber es sind ja auch die Nordkap-Routen sind ja auch sehr beliebt. Also was ist denn da so der, sag ich mal, der USP oder halt das Besondere, dass die Leute sagen, da muss ich auch unbedingt hin?
Also zum einen, wenn wir zum Beispiel zum Nordkap fahren, brauchen wir eben 2 Wochen, weil wir in die Fjorde reinkommen, weil wir die inneren Routen fahren können, weil wir eben mit den modernsten Umwelttechniken, ob das jetzt Landstrom ist, die besten Katalysatoren, dass wir da überhaupt hinfahren dürfen, einsetzen und wir kommen auf die Lofoten und wir kommen bis nach Honningswort hoch und wir bieten eben auch die Reisen im Hochsommer, aber auch im September, Oktober, wo ich dann einfach die Chance auf Polarlichter durchaus habe. Und wir fahren auch eine Tour nach über die Shetlands bis nach Island und haben dann 6 Stops in Island, ja, oder fahren einmal 18 Tage, das wird man auch 27 machen, rund England mit 18 Tagen, mit Schottland, mit den Orkneys wieder. Und so gibt's einfach die Möglichkeit, den Norden Europas zu bereisen und das eben auch so, dass ich was mitbekomme, ja, dass ich Zeit habe, die Orte anzuschauen.
Die Polarlichter, das ist natürlich schon auch ein Erlebnis, was man auch nur einmal in seinem Leben wahrscheinlich mitbekommt, wenn man jetzt nicht ständig, sag ich mal, oder wenn man nicht unbedingt Skandinavien-affin ist, aber das ist, glaube ich, schon ein tolles Event dann oder Erlebnis, wenn man das dann live sehen darf. Ne? Also vor allem noch von einem Schiff aus ist es natürlich nochmal wahrscheinlich beeindruckender, weil man natürlich noch, sag ich mal, mehr Himmel um einen rum hat, als wenn man jetzt auf einer Terrasse sitzen würde, irgendwo auf einem, einem Haus.
Vermutlich, ich meine gerade.
Vermutlich.
Ja, wenn man eben abseits der Ortschaften ist, kein Streulicht hat, dann ist das sicherlich noch beeindruckender, ja.
Was ja natürlich immer dazugehört bei Kreuzfahrten oder Fahrten auf dem Schiff sind ja diese sind ja Landausflüge und da gibt es ja, sag ich mal, man kennt ja so dann, wo dann bei den großen Anbietern, wo die dann mit ihren 50, 60, 70, 80 Bussen lostigern, aber man kann ja auch individuell sagen, okay, nee, mach ich, brauche ich nicht, ich fahre alleine in den nächsten Ort oder wo auch immer hin. Wie setzt du das ein, also was empfiehlst du Leuten oder beziehungsweise was ist denn der Charme jeweils der anderen Erkundungstour?
Also ich denke, das hat sehr viel mit persönlichen Vorlieben zu tun. Ich habe einfach gelernt im Lauf dieser langen Jahre, auf denen ich auf Flüsse und Hochsee unterwegs bin, dass es schon die beste Information gibt, wenn ich mit dem Guide einfach durch die Gegend fahre, mit einem Reiseleiter, der mir einfach die kleinen Geschichten erzählen, die ich mir sonst einfach erlesen sollte, möchte, tue. Auf der anderen Seite gibt es einfach Leute, die sagen, ich bin individuell so fit und so begeistert und ich will nicht in der Gruppe laufen. Dann, also das ist das Schöne am Reisen. Ja, es ist alles richtig, solange ich mich wohlfühle. Aber um von Ausflügen zu sprechen, wir haben einfach auch ganz verrückte Sachen. Im Lysenfjord bieten wir einen Rundflug mit einem Wasserflugzeug an.
Ja, ach, cool.
Wenn das Schiff dann im Fjord liegt und ich über den Fjord raussteige und dann einfach die Gletscher sehe und dann wieder im Fjord lande, das ist einfach, ja, und das ist das, was wir anbieten. Man kann, aber man muss nicht.
Heißt also, ihr habt jetzt also dieses Flugzeug, aber habt ihr da auch wie so auch so andere Aktivitäten, sagen, okay, bei uns kann man irgendwie auch irgendwo klettern oder wir springen aus 10 Metern ins Wasser oder so? Gibt es sowas auch für die etwas verrücktere Fraktion oder ist das alles jetzt eher noch so ein bisschen?
Nein, ich meine, es gibt auch Wanderungen und wir erklären die auch vorher. Wenn ich einfach 500 Höhenmeter aus dem Fjord rausgehe, dann ist es eine durchaus anspruchsvolle Geschichte. Jeder, der schon mal 500 Höhenmeter gewandert ist, nach oben weiß, was er zu erwarten hat. Und wir beschreiben diese Ausflüge sehr genau, für wen es geeignet ist und wie die Anforderungen sind. Und es ist nicht nur die Stadtrundfahrt, es kann auch die Stadtwanderung sein, es kann das E-Bike sein, also wir versuchen, ein Programm zu kreieren, egal ob das Fluss oder Hochsee ist, was möglichst vielfältig ist, damit einfach jeder nach seinem Bedürfnis die Gegend erfahren darf oder kann, ja.
Eine Frage, die ich da unbedingt stellen muss, zum Thema so individuell und Gruppenreisen. Ein Schiff hat ja feste Abfahrtzeiten. Und man kennt so ein paar Videos aus dem Internet, wo dann Leute nicht pünktlich zurück sind am Schiff und das Schiff fährt los und Leute versuchen verzweifelt hinterher zu rennen und winken noch und Hilfe, Hilfe. Sowas schon mal live erlebt?
Ja. Also es ist immer wieder ein Erlebnis. Also ich sage jetzt mal so, im Hochseebereich ist es sehr, sehr, sehr ernst, weil man einfach sehr genau an die Vorgaben der Lotsen, der Hafenbehörden gebunden ist. Beim Fluss würde ich es mal einfach ein bisschen unterscheiden. Manchmal kann man noch so ein bisschen variabel sein, aber wenn ich zum Beispiel bestimmte Schleusen erreichen muss, kann es auch sein, dass man pünktlich abfährt. Und dann ist der Gast letztendlich gefordert, zum nächsten Hafen oder so zu kommen. Aber wie gesagt, es kommt zum Glück nicht sehr häufig vor. Und natürlich gehen solche Videos viral, das ist klar. Aber im Regelfall sind die Gäste extrem diszipliniert und sind einfach auch da, weil sie auch gerne weiterfahren möchten, um mal wieder was zu essen, ja.
Natürlich. Na gut, bei der Flusskreuzfahrt ist es wahrscheinlich nicht so dramatisch, weil man vielleicht relativ schnell, vielleicht sogar mit dem Auto das Schiff überholen kann und nach zur nächsten Stadt kommt. Aber ich denke mal, wenn man im Oman losfährt und der nächste halt ist Seychellen, wird es halt schwierig, mal schnell noch mit dem Hubschrauber hinterher zu fliegen oder mit dem Flieger.
Definitiv, ja. Das ist dann eher also im Hochseebereich eher eine größere Herausforderung. Aber gut, wir sagen, wir fahren um 16 Uhr ab und dann. Ja. Ist es halt 16 Uhr.
Sollte man auch um 15.30 Uhr da sein, ne? Am besten Fall.
Wir haben, deswegen ist es für uns auch so wichtig, dass wir die Kontaktdaten der Gäste haben, ja, die Handynummer und die E-Mail-Adresse, dass wir dann einfach sagen können: So, was ist es jetzt gerade? Ne? Es kann ja, ich denke, viel mit Reisen hat auch im Vorfeld, während der Reise mit Kommunikation zu tun. Ja? Und wenn wir einfach die Kontaktdaten haben, die E-Mail-Adresse, die Handynummer, dann kann man da einfach auch mal anrufen und sagen, wie sieht's denn aus? Ja?
So ist es. Wenn man sich über Kreuzfahrten noch so informiert, hat man das Gefühl, ja, es gibt ja schon irgendwie gefühlt alles, wo man mit dem Boot hinfahren kann, im Schiff, also ob es Fluss ist oder auf dem Meer. Kann man da noch davon sprechen, dass es sowas wie neue Trends gibt? Also wahrscheinlich geht es gar nicht um die Ziele, sondern eher wie die Boote dann ausgestattet sind, oder? Oder wo geht da die Reise hin bei so neuen oder bei Innovationen bezüglich Schiffen und Reisen?
Also ich sage mal so, in diesem Jahr dauert unsere Weltreise 175 Tage. Und wir haben dann für das nächste Jahr eigentlich auch so mal im Hinterkopf gehabt, so in dem Dreh 160, 170 Tage. Einmal um den Planeten rum und der ist ja sehr groß. Ja. Und dann habe ich angefangen zu planen. Und dann kam am Ende raus, dass die nächste Weltreise 193 Tage dauert. Wenn wir in Manila ankommen, dann gibt es einfach die wunderbare Möglichkeit, noch nach Japan hochzufahren.
Ja.
Und diese Zeit nach Japan und wieder zurück, das sind dann die 30 extra Tage, die dann die letztendlich die Reise 193 Tage dauern lässt, weil wir einfach denken, ja, das ist auch spannend und das ist interessant und bieten wir das doch mal an. Und aber nicht jede Weltreise ist gleich, weil wir durchaus Gäste haben, die ein oder zwei Weltreisen nacheinander machen. Okay. Durchaus. Und einmal ist eben Südamerika dabei, das andere Mal ist Australien dabei und das andere Mal ist Japan dabei. Und die liegen einfach geografisch sehr weit auseinander, so dass man sagt, okay, ich muss immer beim Pazifik, ja. Der ist nun mal da, ja. Die Osterinsel wird fast immer berührt, aber der Planet ist einfach groß und Trends sind sicherlich im Moment Japan. Ja, da will jeder hin im Moment. Drum haben wir gesagt, wenn alle hinwollen, dann fahren wir halt auch hin.
Fahren wir auch dahin. Genau, Kunde ist König, genau. Ist natürlich so, wenn Leute immer wieder mit euren Schiffen unterwegs sind. Wie schafft man das dann, dass die also immer wieder so begeistert sind und dass die vor allem sich ja dann auch zu Hause fühlen? Gerade wenn jemand sagt, hier 193 Tage unterwegs. Klar, man richtet sich dann schon ein in der Kabine und kauft viel zu viel ein. Aber da ist natürlich ja in dem Moment, wenn man an Bord ist, wird ja wahrscheinlich gleich so ein Heimatgefühl erzeugt von eurer Seite, damit die Leute sagen, ja, hier fühlen wir uns wohl und hier wollen wir eigentlich nie wieder runter.
Also ich denke, bei beiden Produkten Fluss und Hochsee ist es so, dass, oder fangen wir mal mit Hochsee an, wir haben eine sage ich mal, sehr stabile Crew. Das heißt, der Cruise Director, unsere Ansprechpartner, unsere Hotelmanager, die kennen die Leute dann. Auch die Crew, die einen bedient, die dann einfach sagt, Herr Vogel, Herr Müller, Herr Meier, schön, dass Sie wieder an Bord sind. Mhm. Und die lachen einfach auch viel. Und wir haben eben bei 1000 Leuten 550 Mann Besatzung oder um die 500, sagen wir mal grob, Leute. Und ich darf ja auch ab und zu mitfahren. Ich opfer mich da, fahre dann mit und stelle auch immer wieder fest, den einen oder anderen Gast habe ich jetzt schon mal vor einem halben Jahr irgendwo gesehen. Und ich denke, solche Schiffe wie Vasco da Gama, die sehr besonders sind, die einfach eine überschaubare Größe haben, die haben schon so ein bisschen was von Heimat. Ja, ich kenne mich da aus, es ist übersichtlich. Und das macht schon viel mit den Leuten aus. Also wir haben relativ viele oder nicht relativ, wir haben eine gute Wiederholerrate und das ist einfach spannend dann, ja.
Ja, natürlich, es macht es wahrscheinlich auch so dieses Familiäre dann natürlich, ne? Dann hat man, es ist wie so einmal im Jahr irgendwie so ein oder so ein Klassentreffen vielleicht sogar, ne? Im Optimalfall ist es vielleicht, aber zumindest fühlt man sich direkt heimisch. Ein Thema, was natürlich immer irgendwo mit Kreuzfahrten in Verbindung gebracht wird, ist natürlich immer das Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit. Jetzt hast du schon gesagt, ihr habt gewisse Boote, sonst dürftet ihr gar nicht so weit zum Nordkap hochfahren, gewisse technische Voraussetzungen. Wie ist es bei Nico Cruises? Es gibt halt wahnsinnig viele Kreuzfahrtschiffe, wobei ich schon mal gelernt habe, es sind gar nicht so viele, wie man denkt. Es gibt wahrscheinlich deutlich mehr Fähren und die Containerschiffe, die den Fernseher aus China bringen, sind noch mehr. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen, nochmal so eine Lanze brechen für das Kreuzfahrtfahren, dass es nicht so gebasht werden sollte, wie es halt oft gebasht wird in der Öffentlichkeit, oder?
Also eigentlich hast du die Frage schon beantwortet. In dem Moment, wo ich exotische Früchte esse oder den Fernseher mir einkaufe oder was auch immer. Aber ich möchte eigentlich gar nicht dieses vergleichen. Also, sondern wir tun sehr viel für Umweltschutz. Ob das jetzt Katalysatoren sind bei uns auf dem Vasco da Gama oder auf den Flussschiffen, gibt's kein Plastik mehr. Also, ja, es wird Mülltrennung gemacht. Es wird die Abwasser, die Wässer, die zurück ins Meer gehen, die sind gefiltert. Auf der Donau oder auf dem Flussschiff gibt's überhaupt kein Abwasser mehr. Das ist alles versiegelt, ja. Das sind Geschichten von vor, was weiß ich, 30, 40, 50 Jahren. Und man macht sehr viel. Allerdings ist es eben auch so, dass jetzt die Halbwertszeit eines Fluss- oder Hochseeschiffs eben nicht über beim Auto 6, 7, 8, 9, 10 Jahre sind, sondern dann baue ich ein frisches, sondern die Verwendung eines Hochsee- oder Flussschiffes ist deutlich länger. Und man kann dann immer den Standard versuchen nachzubessern, so weit als möglich. Aber ich finde diesen Vergleich, es ist Umweltverschmutzung. Da müssen wir wirklich ganz in der Basis anfangen. Dann darf ich nicht mehr mit dem Auto hinfahren, dann darf ich nicht mehr Skifahren gehen, weil ein Skilift verbraucht auch einen Haufen Energie. Klar. Also ich finde es immer ein bisschen schwierig. Entweder wir sagen, wir akzeptieren, dass es so ist und dass man sein Bestes tut und ich möchte weiterhin Urlaub haben, aber ob das jetzt Hochsee- oder Landurlaub ist, dann muss man, glaube ich, ganz grundlegend anfangen, ja.
Ja, klar. Ja, klar, du darfst ja auch nicht nach Griechenland fliegen. Also dann, dann geht das natürlich auch nicht mehr, genau. Aber das Gute ist, man kann ja, wenn man jetzt, bisher noch nicht Kreuzfahrt erfahren ist, noch nie auf einem Schiff war, kann man euch ja auf der Free ja treffen. Und dann kann man sich ja auch ausführlich informieren und kann auch eventuell mal eine kritische Nachfrage stellen und dann kannst du natürlich entsprechend antworten. Zu wievielten Mal seid ihr eigentlich schon auf der Free? Seid schon ein paar Jahre dabei?
Wahrscheinlich alle 19 Jahre, an die ich mich erinnern kann, bei diesem Unternehmen war ich auf der Free. Oder früher hieß die schon immer Free. Nee, Free hieß die ganz anders.
Ja, da hat sie meinen anderen Namen gehabt, genau.
Ja, genau. Also seit Ewigkeiten an. Ich bin nach wie vor ein großer Verfechter oder wir sind große Verfechter von den Messen, weil wir einfach das Gefühl haben, wir sind sehr stark verwurzelt im stationären Vertrieb, das heißt in den Reisebüros. Und wir schulen die auch sehr viel. Aber wir schätzen es auch, wenn der Endkunde zu uns an Stand kommt und sagt, ich war bei euch und ich würde gern mal. Und wir können genau diese Informationen, sag jetzt mal, wenn ich auf der Messe stehe, zusammen mit meinem Kollegen Siggi, dann haben wir 38 Jahre Fluss- und Hochseeerfahrung da. ich denke, wir können da sehr viel Substanzielles und Grundlegendes erklären und wir kennen fast jeden Fluss, fast jede Destination. Und ich denke, das ist einfach nach wie vor der große Vorteil von Messen im 1:1 Gespräch mit unserem Kunden, ja.
Genau, und das ist eben das, ne? Man hat dann, man kann sich vielseitig informieren und hat das persönliche Gespräch. Man hat jemanden, der, wie in deinem Fall, viele Jahre Erfahrung hat, der wahrscheinlich zu jeder Frage auch mehrere Antworten geben kann, nicht nur eine. deswegen würde mich nur interessieren, also du hast gesagt, du bist jetzt hier fast 20 Jahre bei Indigo Cruises dabei. Aber hast du noch irgendwie irgendeine lustige, unterhaltsame oder irgendwas Kurioses, noch so eine Erinnerung, wo du sagst, das war eigentlich so abgefahren, das glaubt mir eigentlich gar niemand oder es war irgendwie schon sehr besonders?
Also so eine Geschichte, die schon sehr lange zurückliegt, bestimmt 15 Jahre, die fand ich einfach ganz schön. Also wir hatten es ja schon mit Abfahrten und wieder an Bord, kommen zur gleichen Zeit. Und im Regelfall, es gibt modernere und nicht so moderne Systeme, aber ganz klassisch war es einfach so, dass man so einen Kabinenschlüssel oder Karte hat und man hat die früher abgegeben an der Rezeption und wenn man zurückkam, also man hat eine Bordausgangskarte bekommen, wenn man zurück war, gibt man diese Bordausgangskarte an und wenn alle Karten da sind, dann wissen alle Leute sind an Bord und wir können losziehen. Und wir hatten zwei Schwesterschiffe, die nebeneinander lagen und entweder sie oder er gibt ihm beide Karten und die treffen auf dem ersten Schiff Bekannte. Die kommen ins Reden. Der Mann geht weiter, geht aufs zweite Schiff, gibt beide Karten ab, die legen ab und jeder geht zum Ablegen auf Sonnendeck. Und da die Schiffe sehr ähnlich aussahen, stand eben die Frau auf dem einen Schiff, der Mann auf dem anderen Schiff, dann haben sie sich zugewunken. Insofern ist die Aussage, jeder sollte seine eigene Bordausgangskarte selbst zurückgeben, durchaus sinnvoll. Und so haben die sich einfach von Schiff zu Schiff zugewunken. In der nächsten Anlegestelle haben wir sie dann wieder vereint. Aber ja, also solche Sachen können schon mal passieren, ja.
Ja, auf jeden Fall kurios. Also vielleicht waren das auch mit die schönsten 2-3 Stunden ihres Urlaubs.
Das mag ich jetzt nicht beurteilen, aber...
Nee, aber genau, aber interessant, aber es ist natürlich gemein, wenn da noch Schwesterschiffe nebeneinander sind und man dann ja vielleicht auch den Überblick verliert. Wenn man jetzt zu euch am Freestand kommt und es gibt Leute, die noch nie auf dem Schiff waren, also die weder auf dem Fluss noch auf einer Hochseeroute und du könntest denen jetzt deinen ultimativen Tipp geben für Neueinsteiger. Wo sollten sie beim Fluss und wo bei der Hochsee hinfahren oder ist es irgendwie... Ist es auch vermessen zu sagen, es gibt da die perfekte Einstiegsroute?
Also ich denke, so die perfekten Einstiegsrouten, wenn ich jetzt im süddeutschen Raum bin, ist einfach die Donau. Und ich habe eine tolle Anreise nach Passau aus Süddeutschland. Das ist relativ einfach. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, entweder mit dem Zug oder wir haben da eine Partnergarage, wo ich mit dem Auto hinfahren kann. Und ich würde, glaube ich, wenn ich unsicher bin, mit einer Kurzreise anfangen. Also wirklich so 3-4 Nächte, 5 Tage, entweder Passau oder Köln, um einfach mal reinzuschnuppern, wie gefällt mir die Art zu reisen. Ja, ich meine, das ist nicht jedermanns Geschichte. Manche sagen im Vorfeld, ich finde es total langweilig, ich kann mir das nicht vorstellen, bis sie feststellen, wie wir es anfangs hatten, wow, ist das entspannend und schön und ich kann trotzdem was auf eigene Faust machen. Und so eine klassische, sage ich jetzt mal, Flusskreuzfahrerkarriere fängt auf der Donau an, dann geht man auf den Rhein, dann fährt man mal nach Frankreich und dann fährt man unbedingt mal ins Donaudelta. Also das ist so eine ganz klassische Entwicklung und auch im Hochseebereich gibt's die ein oder andere kurze Reise ab und bis Deutschland, Hamburg, Kopenhagen und zurück, 3-4 Nächte. Und bevor ich mich auf eine Weltreise mit 193 Tagen begebe, würde ich mal mit 6-8 Tagen anfangen, um einfach festzustellen, gefällt mir oder gefällt mir nicht, ja.
Ja, sehr schön. Also ich glaube, wer zugehört hat und vielleicht noch nicht auf dem Schiff war, der hat jetzt euch auch schon mal auf jeden Fall Interesse bekommen und wird sich auch freuen, sich vor allem von dir beraten zu lassen auf der Free bei Nico Cruises am Stand. Ich sage vielen Dank, Bernhard, dass du dir Zeit genommen hast und uns vor allem viel über Fahrten auf Fluss und Hochsee verraten hast. Vielen Dank.
Vielen Dank, Felix. Danke.
Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, und alle Infos zum Podcast Free Talk und zu Nico Cruises findet ihr in den Shownotes, und alles zur Messe gibt's natürlich auf der Webseite free-münchen.de. Ich sag Servus und bis zum nächsten Mal.
Das war's von Free Talk. Schön, dass ihr reingehört habt. Wir wünschen euch eine fantastische Messe und viel Inspiration für euer nächstes Reise- und Freizeitabenteuer. Abonniert unseren Podcast, folgt uns auf Social Media und holt euch alle weiteren Infos auf der Website der Messe Free.